Sie hören Was mit Reisen. Das erste Reiseradio für Profis im Internet. Heute für Sie am Mikrofon
Jürgen Drensek. Hallo und herzlich willkommen zum Touristik-Talk bei Was mit Reisen TV. Hintergrundgespräch mit den Movern und Shakern der Branche. Für alle also, die eben Bescheid wissen wollen über das, was mit Reisen so zu tun hat. Die Urlaubsform, die besonders drastische Bilder geliefert hat, was das Coronavirus mit Urlaubern anstellt, ist die Kreuzfahrt. Sie ist zum Symbolbild für die Verletzlichkeit des Tourismus geworden. Keine Reederei sagt derzeit offen, wann und wie es wieder heißen kann, Leinen los. Und deshalb habe ich mir heute einen Experten eingeladen, Franz Neumeier, der mit seiner Cruise Tricks Seite eine wirkliche Informationsquelle ist für alles, was mit Kreuzfahrt zu tun hat.
Ready for takeoff. Unser Top-Thema heute.
Was bedeutet Corona für die Kreuzfahrt? Der Urlaub auf dem Wasser. Für die Älteren von uns war das viele Jahre gleichbedeutend mit dem ZDF-Traumschiff. Herz, Schmerz, Eskapismus mit Kleiderzwang und Eisbombe beim Farewell. Doch seit AIDA ist alles anders. Die meisten Schiffe wurden leger und tauglich für den Volumenmarkt. Heute bestimmen in Deutschland die Kussmundschiffe neben den Main-Schiffen von TUI Cruises den Markt. Und der war, bis Corona alles abstoppte, gewaltig. Gingen 1995 noch etwas mehr als 300.000 Passagiere an Bord eines Musikdampfers, waren es 2019 schon 3,1 Millionen Deutsche, die Kreuzfahrt als Urlaubsform wählten, davon 541.000 lieber in der kleinen Form, nämlich an Bord eines Flussschiffes. Weltweit waren es übrigens 30 Millionen Urlauber 2019, die für ihre Ferien einschifften. Die schrecklichen Quarantänebilder aus den Anfängen der Corona-Epidemie machten jedoch brutal deutlich, wie verwundbar diese doch als so sichere und behütete Reiseform war. Vielen überforderten und hilflosen Hafenbehörden galten die Schiffe als Seuchenstation. Da wurde auch billigend in Kauf genommen, dass erst durch das Verbot der Ausschiffung die medizinische Situation an Bord sich dramatisch verschlimmerte. Das frühere Erfolgskonzept steht daher derzeit besonders unter Beobachtung. Wird es, solange Corona noch nicht besiegt ist, wieder normale Schiffsreisen geben können? Mein Gesprächspartner Franz Neumeier, Diplompolitologe und langjähriger Chefredakteur von Computerjournalen, sattelte 2009 thematisch um und gilt mittlerweile in Deutschland als einer der profiliertesten Kreuzfahrtexperten und ist bei vielen Medien als Fachjournalist unter Vertrag. Sein Newsportal Cruise Tricks liefert neutrale und kompetente Berichterstattung über alles, was man zum Thema Kreuzfahrt wissen möchte.
Ich muss zugeben, wenn ich momentan so all diese Erinnerungen in meinem Kopf sortiere, was ich an Bord von Kreuzfahrtschiffen erlebt habe und dann die Corona-Matrix drüber lege, dann fällt es mir schwer zu glauben, dass das irgendwie weitergeht. Und deshalb hoffe ich, dass Franz Neumeier mit seiner gewohnt sachlichen Perspektive uns da ein bisschen Orientierung geben kann. Franz, ich grüße dich als momentan Zwangslandrat, um es mal so zu sagen.
Ja, Zwangslandrat trifft es ziemlich gut. Hallo Jürgen.
Ich glaube, das ist die längste Phase überhaupt, wo du mal nicht an Bord irgendeines Schiffes warst.
Ja, zumindest seit ich Kreuzfahrten quasi hauptberuflich als Journalist betreue, also so in den letzten gut 10 Jahren. Ja, ich bin seit 10. März nicht mehr auf See gewesen. Das ist
ganz schrecklich.
Schon lang.
Gibt es denn Planungen im Kopf oder vielleicht sogar was Konkretes, wann es wieder losgehen könnte?
Naja, theoretisch haben wir noch eine Buchung im September, das ist eine Fernreise. Da habe ich jetzt ganz erhebliche Zweifel, ob die stattfindet. Also ich bin mir ziemlich sicher, es wird nicht stattfinden. Hawaii kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht im Sommer auf den Fluss. Die Flussreedereien fangen ja quasi jetzt schon wieder an. Das erste Schiff fährt am 1. Juni los, wenn es denn klappt. Also Fluss, glaube ich, ist für den Sommer eine Möglichkeit im begrenzten Rahmen innerhalb Deutschlands. Ansonsten vielleicht so August, September könnten vielleicht so die ersten vorsichtigen Versuche Hochsee wieder anfangen. Und klar werde ich versuchen, so schnell wie möglich wieder an Bord zu kommen. Schon, weil meine Leser natürlich auch Berichte haben wollen, wie sich
darüber
das dann
anfühlt.
Darüber
wollen wir uns gleich auch im Detail unterhalten. Uns beide einig, dass wir die Kreuzfahrt lieben. Also beide sind wir gerne an Bord von Schiffen. Allerdings für uns ist es eher so eine berufliche Sache, wenn wir an Bord sind. Das ist natürlich nicht das, was die normalen Gäste bewegt. Die Frage ist, kann man sich überhaupt vorstellen, dass es genügend Menschen gibt, die darauf fiebern, dass sie jetzt endlich wieder an Bord können?
Also was ich so beobachte, auf jeden Fall. Gerade die Kreuzfahrtfans, die schon sehr viel Kreuzfahrten gemacht haben, die haben zum einen das Vertrauen in die Reedereien, weil sie Hygiene an Bord aus eigener Erfahrung kennen. Die wissen, dass Reedereien Hygiene sehr, sehr hoch halten, also da keine großen Bedenken haben. Und ich habe wirklich von Reedereien gehört, die sagen, wenn wir im Juni Kreuzfahrten absagen, dann buchen die Leute auf Juli um. Und wenn wir dann die Juli Kreuzfahrten absagen, dann buchen die auf August um. Also da ist schon eine ganz ordentliche Gruppe, glaube ich, da, die unbedingt schnell wieder aufs Schiff zurück will. Und dann werden ja nicht von Anfang an alle 400 oder so Kreuzfahrtschiffe wieder fahren, sondern es werden ja ganz, ganz wenige sein. Und insofern, glaube ich, werden da genug da sein, gar keine Frage. Neukunden, glaube ich, wird die Kreuzfahrt die nächsten Monate nicht gewinnen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Genau, und darum geht es ja jetzt auch. Es geht nicht um die eingefleischten Kreuzfahrtfans. Das ist eine Gruppe, die wird immer wieder an Bord gehen. Aber wir haben mittlerweile so viele Schiffe auf dem Markt, dass wir eben sehr viele Menschen für Kreuzfahrt eben begeistern müssen, die normalerweise an diesen Urlaubsformen gar nicht denken würden. Man muss ja natürlich vor Umfragen immer mit Vorsicht genießen, aber da gibt es so ein Stimmungsbarometer, das sagt, im Sommer 2020, da reden wir ja drüber jetzt gerade, über 2/3 würden das eigene Land, also Deutschland, lieber nicht verlassen für Urlaub. Also streng genommen noch nicht einmal in die österreichischen Alpen fahren. Da scheint mir die Alternative 1.000, 2.000, 3.000 Urlauber in engster Umgebung an Bord eines Schiffes nicht sehr verlockend für diese 2/3 Zielgruppe.
Naja, ich glaube, da muss man ein paar Sachen bedenken. Also zum einen, die Kreuzfahrt hat einen Marktanteil im Urlaubsmarkt von etwa 2%. Also das sind schon mal, das sind nicht so viele Leute, die überhaupt Kreuzfahrt machen. Und das sind die, die bisher schon machen, haben wir gerade schon gesagt, sind Leute, die eher das wieder machen würden. Dann spricht ja Kreuzfahrt nicht unbedingt was gegen Deutschland. Also das, was so in Planung unter Umständen gerade ist bei den Reedereien, auch wenn die es noch nicht offiziell sagen, könnten ja Deutschland-Abfahrtzeiten sein, von Hamburg über Sylt nach Kiel, irgendwie sowas. Flusskreuzfahrten, das, was jetzt neu anfängt, sind innerdeutsche Routen, also eine Rundreise ab Frankfurt, ab Düsseldorf oder ein Passau nach Frankfurt, solche Geschichten. Da kann man sich ja durchaus auch kreuzfahrtmäßig innerdeutsch bewegen. Der zweite Aspekt, das ist mir wichtig, glaube ich, es ist dieses Dicht an Dicht, das ist auch so ein bisschen ein Vorteil. Also zum einen, wenn ich in Städteurlaub mache, also wenn ich jetzt nach London, nach Venedig, nach Rom fahren würde oder auch als Norddeutscher nach München oder als Münchner nach Hamburg, in diesem Städteurlaub, da geht es ja im Zweifel auch recht beengt zu. Und wenn ich mir die Bilder gerade anschaue, die Leute, die im Moment am Wochenende jetzt so aus Bayern in die Alpen fahren, um wieder wandern zu gehen, das ist mehr als dicht an dicht, weil die wenigen Orte, zu denen ich im Moment fahren kann, auch völlig überfüllt sind. Also ich glaube, das egalisiert sich so ein bisschen und die Kreuzfahrtschiffe werden von Anfang an ja auch nicht mit voller Besetzung fahren. Also TUI Cruises hat was gesagt von 50% Besetzung. Auf den Flusskreuzfahrtschiffen habe ich gehört, es werden eher so 70% der Plätze besetzt sein. Da wird es ein bisschen luftiger werden. Insofern sehe ich das ehrlich gesagt nicht so als relevantes Problem, dass es da enger sein sollte als an anderen Orten an Land, wo die Leute jetzt auch vermehrt hinfahren.
Du hast das den Begriff Flussfahrten ja schon häufiger genommen, dass das wahrscheinlich auch die erste Form ist, die jetzt wieder die Leinen löst. Wahrscheinlich auch deshalb, weil die Schiffe kleiner sind, weil man da auch natürlich ein Hygienekonzept besser umsetzen kann.
Naja gut, die Schiffe sind kleiner, dafür gibt es auch entsprechend weniger Platz an Bord. Auch Kabinengänge sind auf Flusskreuzfahrtschiffen nicht irgendwie breiter oder schmaler und es ist dieselbe Zahl von Kabinen da. Das heißt, es sind dieselben Mengen Leute, die aus ihrer Kabine rauskommen und sich dort begegnen, aber eigentlich Abstand halten müssen. Also da unterscheidet sich jetzt ein Flusskreuzfahrtschiff nicht von einem kleinen Hochsee und nicht von einem großen Hochseeschiff in Relation. Das Verhältnis Passagierzahl zu Raumangebot wird überall etwa ähnlich ähnlich sein und lässt sich ja durch unterschiedliche Auslastung von den Reedereien auch regulieren, wenn man merkt, es wird zu eng, ich kann keinen Abstand mehr einhalten oder welche Regeln dann auch immer gelten werden, kann man ja auch über die Auslastung des Schiffs danach regulieren und auch bei Hygienekonzepten, das kann ich auf einem großen Schiff ähnlich gut umsetzen wie auf einem kleinen. Einschiffung, Ausschiffung ist vielleicht so ein bisschen das Problem. Wenn das ein langwieriger Prozess ist, man hat zum Teil gehört, sie wollen vielleicht Antikörpertests bei der Einschiffung machen. Das habe ich jetzt bei Nico Cruises, die jetzt im Juni schon anfangen wollen. Ja, die machen einen Antikörpertest bei der Einschiffung. Das dauert natürlich ein bisschen, wenn ich da jetzt 100 Passagiere durchkriegen muss. Ist das realistisch? Wenn du, wie du sagst, richtig sagst, wenn ich ein großes Kreuzfahrtschiff mit 2.500 Personen habe, ist es vielleicht unrealistisch, so viele Leute diesen Test zu machen. Andererseits kann ich natürlich auch wesentlich mehr Teststationen aufstellen. Also ich glaube, das muss ich erst noch zeigen. Ich denke nicht, dass per se groß oder klein dann wesentlich einen Unterschied macht.
Nun ist es ja so, bei so einem Flussschiff, wir reden von vielleicht 200 Kabinen, maximal 100, 200 Kabinen, je nachdem. Das entspricht jetzt ungefähr einem Hotel, einem mittelprächtigen Hotel. Da kann man also sehr gut auch sehen, wie diese Hygienekonzepte funktionieren. Und sie werden ja auch teilweise sehr schön schon geschildert. Ich habe letztens einen Film von Arosa gesehen, wo die aus einem sehr angenehmen Wording den Menschen auch klar machen, dass es jetzt nicht eine Seuchenstation ist, auf die sie sich begeben. Aber trotzdem, es wird ja interessant sein, wie das sich anfühlt für den Gasten. Also ob es jetzt im Hotel, auf dem Land ist oder auf so einem Schiff, also dauernd mit den Masken, mit Plexiglasscheiben, mit Social Distancing, mit Einbahnstraßen in den langen Gängen. Glaubst du, dass die Menschen das gut so für sich verarbeiten, sagen, ja, diese Einschränkungen sind mir egal, das wird meine Urlaubsfreude jetzt nicht groß beeinträchtigen?
Ja, ich meine, das ist letztendlich die Frage überall im Tourismus. Und wenn man ehrlich ist, weiß es noch keiner. Wir werden es ausprobieren müssen. Jeder muss es auch für sich ausprobieren, wie er damit zurechtkommt, wie er damit klarkommt. Ich glaube, das ist so ein grundsätzliches, ob ich das einfach ablehne, weil ich es ablehne, weil ich finde, es ist unmöglich. Auf dem Standpunkt kann man natürlich stehen. Merkst schon, ich tendiere in die andere Richtung. Man kann es aber auch hinnehmen, weil man einfach Urlaub machen will. Und am Flughafen ist es ja so ähnlich. Früher, vor 9-11, hätte niemand sich träumen lassen können, dass man sich da halb nackig machen muss und sich abtatschen. Gut, das gab es vorher auch schon so ein bisschen, aber das hätte sich vorher auch keiner vorstellen können. Und wenn man ihm gesagt hätte, du musst dich jetzt Schuhe ausziehen, Gürtel ausziehen, Jacke ausziehen, Pullover ausziehen, Hut ausziehen, Laptop aus der Tasche rausziehen, alle Elektronik raustun, alle Kosmetik raustun, dann hätten die Leute gesagt, spinnst du eigentlich? Dann fliege ich eben nicht mehr.
Und natürlich, schön, dass du es jetzt nochmal sagst, was für einen schrecklichen Zustand wir momentan beim Reisen haben.
Und ich glaube, das ist ja ein Teil vergessen, was ich genau, da alles tun muss.
Aber genau das ist ja das, worauf die Reedereien auch momentan hoffen, quasi in der psychologischen Begleitmusik zu all diesen Geschichten, dass die Menschen einfach sagen, okay, früher war es schöner. Ganz früher konnte man einfach mit seinem Körperchen aufs Vorfeld gehen und ist dann eingestiegen in Tempelhof. Aber bei den Schiffen, denkst du, also wir reden jetzt nicht über die Flussschiffe gerade, weil, wie gesagt, ja, da ist es noch relativ gut handelbar. Aber wenn ich mir so ein großes Schiff vorstelle mit 3.000 Passagieren und dann diese Sicherheitsmaßnahmen, die jetzt ja auch schon wahnsinnige Zeit kosten. Also mir fällt es momentan schwer, wie man das jetzt innerhalb von einem Slot von 2-3 Stunden über die Bühne kriegen will.
Ja gut, da werden sich die Reedereien einfach was einfallen lassen müssen. Da werden sich die Händler in den Häfen, in den Terminalgebäuden was einfallen lassen müssen. Im Zweifel einfach wirklich mehr Stationen. Ja gut, es kostet im Zweifel mehr Geld. Das ist dann so die andere Frage. Werden Kreuzfahrten da doch vielleicht teurer? Muss man mehr bezahlen dafür, weil der Aufwand wesentlich größer wird? Ich glaube, das muss sich wirklich zeigen. Auch die Reedereien haben natürlich bei solchen Dimensionen, obwohl Reedereien mit Logistik und solchen Dingen sehr viel Erfahrung haben, aber das ist eine völlig neue Situation, das wird man ausprobieren müssen. Auch deswegen sagen die Reedereien, ja, wir werden vermutlich eher mit wenigen Schiffen anfangen, wir werden mit reduzierter Kapazität anfangen, was die Passagierauslastung angeht. Einfach auch, um Erfahrung zu sammeln, um zu sehen, wie funktioniert es denn? Wie kommen wir alle damit klar? Wie kooperativ sind die Menschen? Werden sie sich sträuben oder werden sie so wie heutzutage am Flughafen einfach jeder Gott ergeben sagen, ja, dann lasse ich es über mich ergehen, damit es schnell vorbei ist? Das kann ja auch helfen. Und das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die wir einfach alle zusammen machen müssen und rausfinden müssen. Funktioniert es oder funktioniert es nicht? Und da, glaube ich, wird sich auch die Kreuzfahrt nicht so sehr unterscheiden von Fliegen, von Zugfahren, von Urlaub auf Sylt oder was auch immer. Und das wird alles relativ ähnlich sein. Am Ende wird jeder für sich, glaube ich, die unbewusste Frage muss sich für jeder beantworten, will ich das oder will ich es nicht? Will ich wirklich einen schönen Sonnenuntergang, Glas Wein am Strand von Griechenland, will ich darauf verzichten, nur weil ich aus Prinzip eine Maske ablehne und weil ich euch aus Prinzip am Flughafen nicht eine halbe Stunde länger warten? Ich glaube, da wird man anfangen abzuwägen, was ist mir wichtiger? Und dann glaube ich, also das ist so ein Prozess auch, der da nach und nach, glaube ich, durchsickert.
Und ich möchte jetzt auch nicht schwarz malen, aber ich stelle mir jetzt gerade bei den Flussreisen vor, also entgegen aller Marketing-Klingelei, ist es ja de facto so, das Publikum für Flussreisen ist erheblich älter als das Publikum, sagen wir, auf den Hochseeschiffen. Das heißt, das Publikum ist per se schon die Risikogruppe. Ist das nicht besonders leichtsinnig, jetzt die zusammenzubringen?
Naja, die Frage ist leichtsinnig für wen, von wem? Also es wird ja niemand gezwungen, auf Kreuzfahrt zu gehen. Das heißt, wenn ich buche, weiß ich ja, dass ich selbst Risikozielgruppe bin. Ich schätze selber das Risiko ab. Natürlich muss die Reederei alles tun, um Ansteckungen zu verhindern. Die Reederei kann im Zweifel, weil es eine sehr kontrollierte Umgebung ist, vielleicht sogar mehr tun als an Land, weil ich die Leute viel besser unter Kontrolle habe, sehr viel besser steuern kann. Am Ende muss man einfach sagen, wir leben in einer Gesellschaft, die Risiken abwägt und die Risiken auch in Kauf nimmt. Und das war vor Corona so und wird danach so sein. Wäre es nicht so, würden wir in unserem Leben überall 100% Sicherheit verlangen oder so, in die Nähe von 100%, dann gäbe es längst Außenspiegel an LKW, damit keine Radfahrer mehr überfahren werden beim Rechtsabbiegen. Da wägen wir ab, ob vielleicht die Investition von 80 Euro für diesen Außenspiegel zu hoch ist für die Fuhrparkplanung der LKW-Firma und nehmen tote Radfahrer in Kauf. Wir nehmen Tote auf der Autobahn in Kauf, weil wir als, glaube ich, eins der letzten Länder der Welt immer noch meinen, dass es völlig okay ist, wenn jemand mit seinem Ferrari 250 auf der Autobahn fahren kann, statt es vielleicht auf 150, 130 zu begrenzen, was nachweislich reduzieren. Also der Punkt ist, auf den ich raus will, ist, wir sind in einer Risikogesellschaft. Und wir wägen Risiken und Nutzen und Lasten gegeneinander ab. Und natürlich ist das immer ganz besonders dramatisch, wenn es um Leben und um Gesundheit geht. Aber auch da wägen wir in unserer Gesellschaft permanent ab. Corona ist jetzt emotional im Bewusstsein sehr, sehr weit oben. Das heißt, wir geben hier dem Schutz der Menschen einen besonders hohen Stellenwert. Wenn man es aber mit anderen Dingen in unserer Gesellschaft vergleicht, an die wir uns mehr gewöhnt haben, dann glaube ich, wird sich dieses Gewicht mit der Zeit verlagern. Ich weiß, wie problematisch das ist, was ich gerade sage, aber wenn man mal so diesen Schritt zurückgeht und eben nicht nur Corona für sich alleine betrachtet, dann treffen wir diese Abwägung ja in unserer Gesellschaft ständig und überall. Und insofern würde ich sagen, es ist Risikoabschätzung, die jeder auch in Eigenverantwortung für sich selber übernimmt. Ich bin kein großer Freund davon, Leuten vorzuschreiben, mit welchen Risiken sie umgehen sollen, solange sie selber betroffen sind. Ne? Das ist bei Corona natürlich ein anderes Thema.
Eine Reederei hat eine andere Ausgangslage, die muss das Risiko natürlich sehr genau einschätzen, gegebenenfalls auch sogar die Haftungsrisiken einschätzen. Aber sagen wir, gehen wir mit diesem Schwungball.
Deswegen gibt es ja diese Verfahren, genau, die jetzt auch entwickelt werden, ne, die man aufbauen muss. Also ich habe mit Nico Kruses, weil die ja wirklich am 1. Juni schon starten, ein bisschen genauere Informationen bekommen. Und die machen also einen Gesundheitsfragebogen, einen sehr ausführlichen, den du abgibst. Du machst einen Antikörpertest. Es wird kontaktlos infrarotmäßig Fieber gemessen, bevor du an Bord gehst. Der Bordarzt wird wahrscheinlich an der Gangway stehen. All diese Informationen haben und die Passagiere beurteilen. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit, ich gehe in ein Hotel oder ich gehe einkaufen oder sowas, glaube ich, habe ich dort schon ein wesentlich, wesentlich niedrigeres Risiko durch diese vielen Checks und Kontrollen und Reduzierungen des Risikos, nicht Ausschluss. Ne? Ein Fieberthermometer wird kein Risiko ausschließen, aber es wird es reduzieren. Es wird all die schon mal aussortieren, die schon mit Fieber ankommen. Also ich glaube, wenn
ich mit diesem optimistischen Schwung,
ist das Risiko einfach niedriger.
Gehen wir mit diesem optimistischen Schwung in dieses zweite Themengebiet, nämlich weg von der Flussreise hin zu der Hochseereise. Du hast es ja eben schon ganz kurz anklingen lassen. Vielleicht gibt es einige Reedereien, die schon im Sommer wieder loslegen. Aber ich vermute, die meisten werden doch eher in den Herbst hinein tendieren für die neuen Reisen, oder?
Naja, tendieren tun sie alle dahin, so schnell wie möglich anzufangen, weil es natürlich ein gigantischer Wirtschaftsfaktor ist. Es geht um unglaublich viel Geld in der Kreuzfahrt, so wie im gesamten Reisebereich. Insofern würden sie gerne so schnell wie möglich anfangen. Aber ja, die Planung ist im Moment so, dass, wie ich es vorhin schon gesagt habe, vielleicht ja sowas vorstellbar ist wie eine 4-Nächte-Reise von Hamburg über Sylt nach Bremerhaven. Vielleicht auch sowas wie Cruises to Nowhere, also dass man einfach in Hamburg losfährt, 3 Tage schön auf See verbringt und wieder nach Hamburg zurückkommt, die Hafenein-, die Hafenausfahrt genießt und unterwegs einfach Entertainment und Essen an Bord hat. Für die, die einfach sagen, ich will aufs Meer. Das wird eine relativ
kleine Zielgruppe sein. Wäre gar nicht so absurd, weil diese Schiffe, gerade die großen Schiffe, sind ja mittlerweile so toll ausgebaut mit so vielen Möglichkeiten, wie ich meinen Tag dort verbringen kann, dass es eigentlich bisher fast schade ist, dass bei den Reisen man ja eigentlich von morgens bis abends irgendwo in einem Hafen ist und das Schiff in all seiner Pracht so gut wie nie richtig kennenlernen kann.
Ja, muss man aber, glaube ich, realistisch sehen. Es sind, also gerade beim deutschen, beim europäischen Publikum, die Amerikaner sind da zum Teil ein bisschen anders. Das deutsche Publikum geht auf eine Kreuzfahrt wegen der Destination. Also ich gehe jetzt nicht auf eine Kreuzfahrt, die meisten, ne, gehen nicht auf eine Kreuzfahrt und sagen, das Schiff ist so toll, sondern die gehen auf das Schiff und sagen, ich will Norwegen sehen oder ich will Venedig sehen oder ich will nach Barcelona und Rom. Das ist schon so die Haupttriebfeder, um eine Kreuzfahrt zu buchen. Aber wieder, wir reden ja nicht über 400 Schiffe, die ab morgen wieder in Dienst gehen, sondern wir reden über 2, 3, 5 Schiffe, die wieder fahren. Und da gibt es dann, glaube ich, schon eine kleine Zielgruppe, die sagt, tja, Hauptsache Schiff.
Na gut, also wir haben ja schon sehr viel Technisches gehört, auch von den Reedereien der Hochseeschiff, was man alles machen will. Wir wollen uns wieder alles aufzählen, was man alles machen will. Das meiste davon, das hört sich ja erst einmal positiv an. Also wenn es nicht so viel Drängelei geben soll und wenn es vielleicht auch nicht mehr so ist, dass am Pool wirklich alle halben Meter jemand wie eine Sardine auf dem Handtuch liegt, dann ist das ja erstmal was Positives, ne, für einen Gast. Also ein bisschen mehr Platz an Bord, besseres kann ich mir ja nicht wünschen.
Das ist eine Sichtweise, die ich so noch gar nicht hatte, aber ja, ist ein guter Gedanke. Klar, es macht aus Massenmarktschiffen vielleicht ein Semi-Luxus-Schiff, weil viel mehr Raum pro Passagier da sein wird. Ich meine, sind wir realistisch, Reedereien werden trotzdem versuchen, ihre Hygiene, ihre Infektionsschutzkonzepte auch mit der Zeit natürlich anzupassen. Das muss man auch sehen, wenn wir jetzt über Einbahnstraße, Maskenpflicht und solche Dinge sprechen. Das sind jetzt die ersten Konzepte, die ersten Ideen und Versuche, um rauszufinden, wie kommen wir damit klar. Das heißt nicht, dass es für die nächsten 2 Jahre Maskenpflicht an Bord geben wird, sondern ich glaube, das ist auch ein Prozess, der sich verändern wird, der sich fortentwickeln wird. Die Wissenschaft hat neue Erkenntnisse. Wir finden vielleicht raus, dass die Ansteckung eigentlich anders funktioniert, als wir das bis jetzt vermuten. Und dann sind andere Hygienemaßnahmen nötig oder vielleicht einige nicht mehr. Also da wird sich, glaube ich, auch ganz, ganz viel bewegen und verändern. Und die Reedereien, wie gesagt, werden natürlich versuchen, so viele Passagiere wie möglich an Bord zu kriegen, einfach weil es eine Umsatzfrage ist im Rahmen des Gesundheitsmarktes.
Genau, das ist der Punkt. Also dieser viele Platz, das kann vielleicht ein Luxusschiff wie die Europa leichter wegstecken oder andere Luxusreedereien, wo man sagt, na ja, der Tagespreis ist eh so hoch, das kriegen wir vielleicht noch irgendwie hinkalkuliert, aber die großen Schiffe, also der Volumenmarkt, die brauchen einfach die starke Belegung, damit sie auch dieses ganze Programm aufrechterhalten können. Befürchtest du das denn jetzt, wenn die anfangen und jetzt mit weniger Passagieren anfangen müssen, dass dann auch das Angebot abgespeckt wird?
Also wenn du erlaubst, würde ich noch schnell einen Satz zu den Luxusschiffen sagen. Ich glaube gar nicht, dass es für die Luxusschiffe so viel einfacher sein wird, weil denken wir uns einfach mal auf eine Europa 2, wo Leute 800.000 Euro die Nacht noch mehr bezahlen. Den Leuten klarzumachen, dass du jetzt eine Maske tragen musst in vielen Bereichen des Schiffs, dass in deinem wunderschönen Restaurant plötzlich ein Plexiglas-Trenner zum Nachbartisch steht, dass du auf deinem Gang nur noch nach hinten laufen darfst, weil Einbahnstraßenregel. Ich glaube, das ist in so einem Luxusbereich noch viel, viel schwieriger, dem Kunden zu vermitteln, als es das auf einem Massenmarktschiff ist, wo der Mensch ja ohnehin weiß, er hat ein Massenmarktprodukt gebucht, da ist nicht alles 1000%. Die Leute sind genügsam, haben auch aus ihrem eigenen normalen Leben nicht diese hohen Ansprüche, die ein Luxuspassagier hat, der ja eigentlich gewohnt ist, sich nichts vorschreiben zu lassen und eben mit seinem Geld tun und lassen können zu können, was er möchte. Also ich glaube gar nicht, dass es auf Luxusschiffen so viel einfacher ist. Und es ist ja auch nicht so, dass diese hohen Raten, die da verlangt werden, dass die direkt in die Tasche der Reedereien gehen, sondern das Geld geht ja auch in die Umsetzung dieses hohen Luxusstandards. Also bin mir gar nicht so sicher, ob das ein Vorteil für die Luxusreedereien
ist. Aber die Frage war jetzt, wie ist das bei den großen Schiffen? Glaubst du, dass das Angebot abgespeckt wird? Also weniger schönes Essen, weniger Entertainment? Entertainment, weniger was ich was.
Nein, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also gerade wenn du sagst, weniger schönes Essen, nee, vielleicht stocken die Reedereien sogar so ein bisschen auf. Sie müssen ja jetzt die Leute wieder locken. Ne? Sie müssen vielleicht auch so ein bisschen die Unbillen, die ich durch Maßnahmen habe, vielleicht durch positive andere Dinge wieder ausgleichen. Und gerade auf den großen Schiffen, sagst du ja, ist Entertainment eine der wesentlichen Säulen, warum ich solche Schiffe auch buche, warum ich auf ein großes Schiff gehe. Und das jetzt wegzustreichen, wäre ja kontraproduktiv. Es wird natürlich, wäre ich eine große Show im Theater, wenn im Theater 2500 Plätze sind und ich ein Schiff habe, wo ich jeden Abend zwei solche Shows mache und ich versuche Abstand zu halten, dann wäre ich vielleicht aus diesen zwei Shows vier Shows auf zwei Abende verteilt machen müssen oder drei Shows über den gesamten Abend verteilt, damit ich diesen Abstand hinkriege. Da wird man sich ja einiges umstellen und ändern müssen. Ich glaube auch, dass vielleicht neue Entertainment-Formen die Reedereien sich einfallen lassen, dass da neue kreative Ideen entwickelt werden, wo man mehr im Freien machen kann, wo eben Abstand und Maske und sowas nicht so das Problem ist. Gerade wenn ich auf dem See eine schöne Brise von der Seite habe, da glaube ich, geht die Ansteckungsgefahr irgendwann gegen Null, wenn alle Viren einfach sofort weggeblasen werden. Also wird man vielleicht auch mehr Entertainment im Freien machen. Vielleicht wird man mehr kleinteiliges Entertainment machen, wo ich eben nicht 2000 Leute gleichzeitig ins Theater setzen muss, wo 100 Leute am Vordeck irgendwo sich mit gut Abstand und unter freiem Himmel bei Wind vergnügen mit irgendwas. Also ich vermute eher, dass sich das Entertainment verändern und an die Bedingungen anpassen wird, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es nennenswert abgespeckt wird, weil irgendwann entfällt ja wirklich der Grund, warum ich auf eine Kreuzfahrt gehen soll, weil alles wegfällt, was eigentlich Spaß macht.
Franz, ja, kommen wir gleich jetzt mal zum nächsten Tsunami, zum nächsten Problem-Tsunami. Letztes Jahr, da haben wir ja vor allen Dingen das Thema Overtourism gehabt bei Kreuzfahrten. Also manche Hafenstädte, die überrannt wurden angeblich von Kreuzfahrern. Was bedeutet das denn jetzt in die Zukunft jetzt projiziert? Die Reedereien haben ja schon gesagt, auch bei den Landausflügen wird man natürlich reduzieren müssen, weniger Menschen in den Bussen. Werden ja jetzt noch teurer, die ohnehin schon teuren Ausflüge?
Also du hast ja gerade schon gesagt, angeblich. Ich glaube, das ist einer der großen Vorurteile über die Kreuzfahrt. Es gibt ganz wenige Orte, wo die Kreuzfahrt wirklich verantwortlich ist für Overtourismus, sowas wie Dubrovnik, Tallinn. Aber das zum Beispiel häufig genannte Beispiel Venedig, das sind 6% der Touristen, also bisher gewesen, muss man ja sagen, 6% der Touristenkreuzfahrer, also 94%, wenn ich die Kreuzfahrer wegstreiche, sind dann immer noch da. Das ist, glaube ich, nicht so das Thema für die Kreuzfahrt. Es ist mehr so die Frage, wollen Destinationen überhaupt Gruppentourismus im Moment? Wollen sie überhaupt Ausflugsbusse? Und das ist eigentlich ganz egal, ob die Busse von dem Kreuzfahrtschiff kommen oder von einem Busreiseunternehmen, das von Bayern nach Südtirol fährt und dort die Leute nach Bozen fährt. Das ist, glaube ich, eher so die Frage, wie akzeptiert sind im Moment Ausflugsbusse, Gruppenreisen überhaupt? Inwieweit sich das auf die Preise bei den Landausflügen auswirkt? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also ich, natürlich, wir leben in einer Marktwirtschaft, wo Angebot und Nachfrage und Kosten Preise steuern. Und am Ende wird es wahrscheinlich etwas teurer werden, wenn ich statt zu 50. nur zu 25. oder zu 20. in dem großen Bus sitze, wird sich das auf die Preise niederschlagen müssen, weil es muss sich ja für den Veranstalter, für den Anbieter trotzdem auch rechnen.
Aber ich sehe natürlich auch den anderen Problembereich. Also wenn ich mir vorstelle, jetzt 30, 40 Busse rasen los und die Menschen da drin voller Vorfreude, mit allen Sinnen möchten sie das Ziel jetzt kennenlernen in den wenigen Stunden, mit Händen, Füßen, mit allem drum und dran, es ist eng, man geht in den Städten umher. So, dann kommen alle wieder zurück an Bord und dann kommt das ganze Prozedere wieder, also mit diesem etwas lächerlichen Temperaturmessen und Händewaschen. Wow, also das spricht ja dagegen, dass man sagt, okay, wir machen einmal den Aufwand am Anfang beim Einchecken und dann sind wir so gut wie sicher, weil wir eine relativ homogene Gruppe sind und jeden Tag wird jetzt dort ein riesen Ansteckungsrisiko mit an Bord geholt.
Naja, also zum einen sind die Leute es ja eigentlich jetzt auch schon gewohnt, wenn ich zurück an Bord komme, desinfiziert man sich auch jetzt schon die Hände. Das Fiebermessen wird nicht individuell mit einzelnen Geräten stattfinden, sondern werden wahrscheinlich Infrarot-Scanner einfach automatisch jeden, der über die Gangway geht, kurz messen. Und nur wenn jemand erhöhte Temperatur hat, kriegt dann der Security-Mensch, der den Check-in macht, ein Signal, den musst du dir genauer angucken. Also ich glaube, da wird sich gar nicht so viel verändern. Aber du hast natürlich recht, wie ist es, wenn ich jeden Tag die Leute rausschicke, um Viren einzusammeln? Ich vielleicht muss man die Ausflüge ein bisschen verändern. Ja? Also viele Busausflüge sind, also zum einen muss man sagen, es sind Busausflüge. Das heißt, die Leute sind erstmal ja ziemlich abgeschottet. Die einzigen, mit denen sie in Kontakt kommen, ist der Busfahrer und der Guide. Das kann man
jetzt auch positiv jetzt sehen, ja? Auf einmal.
Also ich bin erstmal ja für beide Seiten. Ne? Also für die Bevölkerung an Land, dass sie sich nicht von eventuell Infizierten vom Schiff anstecken und umgekehrt. Es ist ja ziemlich separiert. Zusammenführen tue ich Lokalbevölkerung und Kreuzfahrtpassagiere. Dann, wenn ich zum Beispiel eine Stunde Freizeit zum Flanieren und Shopping gebe. Das, was so relativ normal ist bei Landausflügen. Das wäre ja ein Punkt, den man einfach streichen könnte, wenn man da wirklich Bedenken hat, um diese Kontaktmöglichkeit noch weiter zu reduzieren. Es ist natürlich schade, natürlich. Ich fahre in ein Land, um Land und Leute kennenzulernen und nicht um den Bus mit Glasscheibe rumzufahren und dann wieder aufs Schiff zurückzugehen. Aber das sind, glaube ich, so Stellschrauben, die in der Kreuzfahrt leichter zu steuern sind, leichter zu regeln sind, einfach weil ich benutze jetzt mal das gemeine Wort, die Herde ja ziemlich gut unter Kontrolle habe. Es ist ja anders als beim Individualtourismus, wo jeder Einzelne für sich genommen tut und lässt, was er will und hingeht und Viren verbreitet, wo und wie und wann er will, weil er nur ein Einzelner ist. Auf einer Kreuzfahrt habe ich die Leute, oder kann ich sie zumindest, wenn man jetzt mal die nimmt, die wirklich nicht individuell an Land gehen, sondern eben Gruppenausflüge machen. Das kann ich ziemlich gut steuern. Das kann ich auch, ja, notfalls durch Desinfektion beim Ein- und Aussteigen aus dem Bus oder solche Dinge, Masken tragen im Bus, solche Geschichten. Ich kann vielleicht auch meine Passagiere bitten, wenn ihr jetzt dann doch zur halben Stunde Freizeit in der Stadt geht, lasst eure Masken auf, seid nett zu den Einheimischen und steckt sie nicht an. Also ich glaube, da kann man sehr viel steuern, einfach weil man die Kontrolle sehr viel besser über die Leute hat als bei Individualtourismus.
Was natürlich schade ist, weil, wie gesagt, ich bin gerne auf Kreuzfahrtschiffen und bin nicht gerne bei den Ausflügen dabei, sondern gerade diese Möglichkeit, schnell mal raus aus dem Schiff, bestimmte Sachen sich vorher aussuchen, auch einfach nur mal sitzen, irgendwo einen Kaffee trinken. Wenn das
also ich will jetzt auch nicht sagen, dass es das nicht geben wird. Ja? Also Vorsicht, ne? nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Dazu haben die Reedereien noch keinerlei Aussagen gemacht. Ich glaube, es ist auch unmöglich, den Passagieren zu verbieten, individuell an Land zu gehen. Das wäre unsinnig. Aber sagen wir so, ich bin jetzt zu Hause, gehe ich ja auch zum Einkaufen. Inzwischen gehen die Leute wieder in Restaurants, auch in geschlossenen Räumen. Also auch an Land kehren wir ja wieder zu sowas Ähnliches wie in einem normalen Leben zurück. Und wenn wir den gleichen Maßstab jetzt auf den Landgang auf einer Kreuzfahrt anwenden, dann sehe ich da auch keinen wirklich großen Unterschied.
Du hast es ja gerade angesprochen, Restaurants haben wieder auf, Hotels machen jetzt in den nächsten Tagen überall wieder auf. Aber überall hört man natürlich, also es sind so wenig Besucher mittlerweile, so wenig Restaurantgäste. Die Hotels haben auch, sag ich, vielleicht Pfingsten sind sie jetzt voll, aber danach sieht es dann noch mau aus. Jetzt, wenn man das wieder die Wirtschaftlichkeit nimmt. Und eine Reederei hat natürlich viel höhere Fixkosten als jetzt ein Restaurant oder ein Hotel an Land. Wie lange werden die Reedereien durchhalten?
Ja gut, also von den drei großen Kreuzfahrtunternehmen, also Carnival Corporation, Royal Caribbean Cruise Lines Limited und Norwegian Cruise Line Holding, die also den ganz großen Pulk ausmachen, außer MSC, die sind privat im Privatbesitz, die natürlich auch zu den großen, ganz großen gehören. Bei den drei großen, die sind an der Börse notiert, da kennt man Zahlenwerte, die haben sich ja auch mehrfach zusätzlich Liquidität ins Haus geholt die letzten Wochen, sodass sie da jedes Mal sehr detailliert Zahlen auf den Tisch legen mussten. Nach den Zahlen sieht es so aus, als wären die durchaus auch bei absolut null Umsatz, also wenn die Schiffe überhaupt erstmal noch nicht wieder in Betrieb gehen könnten, aller mindestens 9 Monate, einige sagen ein ganzes Jahr oder auch über ein Jahr hinaus liquide und abgesichert. Insofern gibt es jetzt da, glaube ich, keine akute Gefahr. Das, wo man vielleicht eher drauf gucken müsste, wäre da mal so das Langfristige. Natürlich häufen die Reedereien jetzt da einen ordentlichen Schuldenberg an und der muss irgendwann wieder abgebaut werden. Und auch wenn Kreuzfahrt sehr lukrativ ist, ist es auch eine sehr investitionsintensive Industrie. Das heißt, ich muss ja immer wieder in Neubauten investieren, die Flotte erneuern. Das heißt, so unglaublich viel freies Geld ist da nicht vorhanden, um dann auch Schulden wieder abzubauen. Das wird vielleicht so die, denke ich, die schwierigere Frage langfristig. Wie werden sich die Reedereien auf Dauer berappeln, als jetzt ganz akut, wo die Liquidität schon recht hoch ist. Also da geht es um viele Milliarden an Liquidität, die da offensichtlich vorhanden sind.
Ich darf auch nicht vergessen, natürlich auch viele Tausend, Hunderttausende Menschen, die eigentlich arbeiten an Bord der Schiffe, die jetzt wieder zwangsweise zu Hause sind, die müssen auch wieder rekrutiert werden, die müssen auch wieder eingeflogen werden. ist ein schwieriges Thema. Kannst du dir vorstellen, dass es vielleicht in der Kreuzfahrt sogar so eine Art Schiffsfriedhof geben wird, wie es damals das bei der Ölkrise gab, bei den vielen Tankern, die nicht mehr gebraucht wurden?
Nein, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich meine, Kreuzfahrtschiffe sind was sehr, sehr Wertvolles, Hochwertiges. Da steckt sehr viel Know-how, Technik, Qualität drin. Und die Kreuzfahrt wird ja eine sehr attraktive Urlaubsform bleiben. Es ist ja nicht so, dass Kreuzfahrt ohnehin irgendwie, keiner will es ja so richtig, sondern es ist ja eine wirklich bisher eine Boomindustrie gewesen, hat sehr, sehr viele Vorteile. Und ich könnte mir sogar vorstellen, wie die Reedereien im Marketing ein bisschen geschickt sind, dass man Kreuzfahrten sogar als Vorteil in Nach-Corona-Zeiten verkaufen kann, weil ich auf einem Kreuzfahrtschiff habe ich immer eine gewissermaßen eine geschützte, kontrollierte Welt. Also das ist wesentlich berechenbarer, planbarer, es ist auch transparenter, was Qualität, was Hygienelevel, solche Geschichten angeht. Und wenn man es schaffen kann als Industrie, das dem Kunden auch zu vermitteln und sagen, hör mal, bei uns bist du in einer verhältnismäßig sicheren Umgebung. Und wenn man schafft, so diese Bilder aus den Köpfen rauszubringen der Leute, die unter Quarantäne jetzt also bei Beginn der Corona-Zeit auf den Schiffen unter Quarantäne gestellt wurden und solche Ereignisse, das war natürlich in dieser Beginnphase, wo kein Mensch wusste, was soll man eigentlich tun, auf der ganzen Welt niemand wusste, was man tun soll, die Länder fürchterlich überreagiert haben. Wenn man die Bilder aus dem Kopf rauskriegt und den Leuten andererseits die Vorteile der Kreuzfahrt durchaus auch in so einer Krisensituation vermitteln kann, wenn man sagt, das ist eine sehr kontrollierte Umgebung, könnte es vielleicht sogar ein Vorteil für die Reedereien werden. Und auch deswegen sehe ich eigentlich nicht, dass da große Schiffsfriedhöfe entstehen. Es kann schon sein, dass Schiffe eine Weile länger aufgelegt werden, dass nicht die gesamte Flotte innerhalb der nächsten 2-3 Monate wieder in Dienst geht, dass das ein halbes Jahr, vielleicht sogar ein Jahr dauert, bis wirklich alle Schiffe wieder in Dienst gestellt werden können. Dann kommen ja auch noch ganz viele Neubauten, die gerade in Planung oder halbfertig sind. Also das ist schon so ein bisschen Fragezeichen, ne? Wie viele Schiffe können da schnell wieder in Dienst gehen. Aber dass man jetzt sagt, wir legen ein 10, 15 Jahre altes Schiff auf den Schrottplatz, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen.
Na gut, aber es ist natürlich eine Herkulesaufgabe fürs Marketing sein. Du hattest ja eben angesprochen, diese Bilder von den Schiffen, Quarantänestationen. Wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord, irgendwelche hysterischen Hafenbehörden, die Menschen nicht an Land ließen. Das jetzt wirklich auszuradieren und sagen, nee, wir haben eigentlich was Gutes, weil wir eine geschützte Umgebung haben. Und in manchen Ländern ist es vielleicht sogar von Vorteil. Wenn du jetzt in deine Glaskugel schaust, in deine berühmte, wann denkst du, reden wir nicht mehr so über Kreuzfahrt, wie wir gerade reden müssen?
Naja, das kommt drauf an, in welche Dimensionen man das natürlich betrachtet. Ich glaube, so eine quasi Normalität werden wir, weiß ich nicht, irgendwann zweites Quartal nächstes Jahr oder so bekommen. Das heißt aber nicht, dass bis dahin nichts passiert. Ja? Ich glaube schon, dass wir, also gibt jetzt eine Reederei, Seadream, die jetzt schon im Juni, am 20. Juni in Norwegen, nur für Norweger, nur norwegische Route, ein Schiff fahren lassen. Also das fängt so langsam wieder an und das wird schrittweise gehen und dann werden sich Länder öffnen, dann wird vielleicht nicht mehr nur eine reine Italien-Route möglich sein, sondern man kann dann auch nach Frankreich und nach Spanien fahren. Dann können vielleicht auf dieses Schiff einen Monat später auch Spanier und Franzosen auch wirklich mitfahren. Das wird sich, glaube ich, so Schritt
öffnen. Jetzt haben die Norweger das Glück, dass sie eine wunderbare Küstenlinie haben, wo du auch ein paar Tage ohne Langeweile entlang kreuzen kannst. Das haben wir leider in Deutschland nicht. Also Reedereien wie TUI Cruises oder AIDA haben da vielleicht nicht allzu viel Auswahl an Häfen, wo sie jetzt spannende Kreuzfahrten machen können.
Ach, ich weiß nicht. Du bist ja auch schon eine Weile im Reisegeschäft. Ich glaube, da kann man so den einen oder anderen wunderschönen Spot finden in Deutschland. Naja, so von den Inseln ein paar nette Küstenorte. Vielleicht kann man ja Niederlande bald wieder erreichen. Da wäre dann auch noch mal ein paar Möglichkeiten. Also vielleicht auch da ein bisschen was Neues entdecken. Der entscheidende Punkt ist nur, du kannst natürlich jetzt nicht diese Art von Reisen mit 40 Schiffen fahren, sondern das ist dann von AIDA 1, von TUI Cruises 1, von Plantours 1 und von Phoenix 1. Und dann hast du 4 oder 5 oder 6 Schiffe, die diese dieses Setup nutzen können, sehr viel mehr nicht. Und wenn du die gesamte Kreuzfahrt dann skalieren willst, brauchst du natürlich mehr Zielgebiete. Aber die werden sich eben nach und nach öffnen. Und dann werden wir vielleicht im November, im Dezember, wo im Mittelmeer ohnehin nicht so viel los ist, aber was eigentlich wunderschön ist, da zu fahren, auch weil nicht so viel los ist, auch länderübergreifende Kreuzfahrten haben, wo dann auch alle Europäer vielleicht mitfahren dürfen, bis Amerikaner nach Europa wieder einfliegen und auf Kreuzfahrten.
Warum nicht? Also ein Mittelmeer-Kreuzfahrt mit Pullover ist ja mal eine ganz neue Erfahrung. Ist ja auch mal schön.
Ja, ne? Also aber bis halt der Amerikaner, bis vielleicht Asiaten, die ja auch einen immer größeren Anteil auf Kreuzfahrten ausmachen am Publikum, je nach Reederei, bis die wieder nach Europa fliegen und hier eine Mittelmeer-, eine Nordlandkreuzfahrt machen können. Oder bis wir in die Karibik oder Alaska zum Beispiel, was ja ganz schwierig ist mit der Wiedereröffnung, das wird deutlich länger dauern. Und gerade wenn wir über Zielgebiet wie in Alaska sprechen, wo man im Winter eh nicht fahren kann, ich glaube, die Alaska-Saison ist für dieses Jahr einfach gelaufen. Und dann reden wir über April, Mai nächsten Jahres, wann dort wieder Kreuzfahrten möglich sein werden. Und dann werden wir sehen, ob da alle Nationen auch hinfliegen dürfen oder ob Kanada, wo man vielleicht losfährt, immer noch sagt, nee, wir lassen Region X oder Region Y nicht rein, weil die einen Rückschlag hatten. Also das ist, glaube ich, noch ganz schwer absehbar. Das wird halt so phasenweise anfangen. Und dann werden die Reedereien Erfahrungen sammeln. Auch wir als Journalisten werden Erfahrungen sammeln und an unsere Leser weitergeben, an unsere Zuschauer weitergeben. Die Reisenden werden Erfahrungen machen, um zu sehen, taugt mir das unter diesen Bedingungen? Und dann wird das so nach und nach wird das wieder anfahren.
Franz, in frühen Zeiten an Bord, da gab es einen Ausspruch oder einen Ausruf, der alle elektrisiert hat: Land in Sicht. Ich kann mir nicht vorstellen können, dass die Kreuzfahrtbranche, gut, das wahrscheinlich auch, aber die meisten haben sich gefreut, endlich haben wir wieder Land in Sicht. Und das ist wahrscheinlich der Spruch, der in der Kreuzfahrtbranche momentan auch sehnlich herbeigerufen wird: Land in Sicht. Ich fand's ganz herzlichen Dank für deine wirklich hintergründigen Analysen zu diesem Problem, was wirklich zurzeit für viele ein Problem ist, die gerne Kreuzfahrten machen möchten, und Daumen gedrückt, dass es bald wieder losgeht. Danke dir.
Ja, danke Jürgen, hat Spaß gemacht.
Die Planken bleiben also schwankend, was den Urlaub auf dem Wasser angeht. Ich hoffe, wir konnten dennoch die Perspektive etwas deutlicher machen. Hier im Touristik-Talk bei Was mit Reisen TV, der einzigen Hintergrundsendung für Menschen, für die Urlaub mehr bedeutet, als nur Ferien zu machen. Bleiben Sie gesund, machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.
Was mit Reisen? Sie hörten das erste Reiseradio für Profis im Internet. Eine Produktion von Jürgen Drenseck. Besuchen Sie uns auf www.reiseradio.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Übrigens, Reiseradio lässt sich ganz leicht als Podcast abonnieren. Dann hören wir uns sicher wieder, wenn Sie mögen, bei unserer nächsten kleinen Sendung, wann und wo immer Sie wollen. Ach ja, nur der guten Ordnung halber, hören gerne, aber nichts anfassen, das hat was mit unseren Rechten zu tun. Schöne Reise!